Inneres, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Heute gehen wir hoch hinaus und tief hinein. Wir sprechen über die Zukunft des Reisens, über bewussten Tourismus, über Südtirol als Inspirationsquelle und über die Kunst des Gastgebens in Einklang mit Mensch und Natur. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die in 1100 Metern Höhe ein Hotel führt. Nadja Mumelter ist Gastgeberin des Hotels Saltus in Jenesien, das ist gleich in der Nähe von Bozen. Sie lebt, was sie vermittelt. Nachhaltigkeit mit Seele, Architektur mit Haltung und Gastfreundschaft, die unter die Haut geht. Wir sprechen über Mut, über Verantwortung und über das, was bleibt, wenn das Laute verstummt. Liebe Nadja, vielen Dank, dass wir hier in, ich sage jetzt mal, einer der allerschönsten Hotellobbys, die es überhaupt gibt, sein können für diesen Podcast, für diese Folge und du hier heute dir Zeit dafür nimmst.
Ja, vielen Dank. Ich bin total gerührt über diese wunderbare Einleitung und dass du uns trotz der wenigen Tage, die du jetzt bei uns hier schon als Gast bist, dass du uns so gut schon durchschaut hast und verstanden hast. Und ich freue mich total, dass wir die Gelegenheit haben, heute dieses Gespräch zu führen.
Also so ein schönes Podcast-Studio hatten wir noch nie. Wenn man rausblickt durch die rahmenlosen Fenster, schaut man mitten in die Natur. Und wenn man aber auch reinblickt, in die andere Richtung, sieht man wieder die Natur. Darüber sprechen wir dann gleich noch. Aber zunächst fangen wir mal an mit unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Mein Lieblingsplatz im Hotel.
Ist unterm Haus, gerade wo die zwei Kubi auseinandergehen, da gibt es so ein geschütztes kleines Eckchen, wo wir Holz stapeln. Da sitze ich manchmal, weil da genau der Wald anfängt. Und wenn ich mir nicht mehr sicher bin, wie die nächsten Schritte ausschauen, dann finde ich immer, komme ich da am besten wieder zurück, weil ich den Wald höre, manchmal ein bisschen die Gäste höre und die absolute Ruhe dafür habe.
Gastgeben heißt?
Ehrlich und gut zu meinen, mit den Leuten, die sich dazu entschieden haben, Zeit und Geld und eigentlich die besonderste Zeit im Jahr in dein Haus und in die Erfahrung, die du versprichst, zu investieren.
Ein Mensch, der mich geprägt hat.
Meine Mutter und Großmutter.
Mit deiner Mutter, das erzähle ich ganz kurz noch vorweg, und deiner Schwester gemeinsam führst du das Hotel.
Ja. Ja.
Ein Glaubenssatz, den ich verabschiedet habe.
Verabschiede. Perfektionismus.
Das ist nicht so leicht zu verabschieden.
Genau.
Der Wald ist für mich.
Meditation.
Das Wichtigste, das ich je von einem Gast gelernt habe.
Dass ich durch die Ruhe, die ich ausstrahle, mehr vermitteln kann als durch Worte und Daten.
Drei Dinge, die man hier in Jenesien erleben kann, die man anderswo nicht auf diese Art erleben kann.
Eine Wanderung über den Salten, die höchsten Lärchenwiesen Europas, ein Naturschutzgebiet, die von den Dolomiten umrundet sind, finde ich total mystisch, weil die Lärchen die einzigen Bäume sind, die ihre Nadeln abwerfen und deshalb in jeder Jahreszeit schaut dieses Gebiet anders aus. Die Nummer zwei wäre für mich die steinernen Mandeln, das ist ein alter Hexentreff auf da 2000 Meter und man hat so einen 360-Grad-Rundumblick. Schaut richtig schön aus. Und Jenesien ist das Dorf der Haflinger, also diese gutmütige Pferderasse. Ich bin Pferdefreundin, wie ich schon mitgekriegt habe, dass ihr das gut nachvollziehen könnt. Bei uns kann man mit diesen Pferden nicht nur sie bei der Arbeit beobachten, sondern man kann von Reiten, Kutschen fahren, Schlitten fahren. Es gibt sogar, ich weiß gar nicht, wie man das in Hochdeutsch richtig sagt, wir nennen es so auf einem Dreirad stehend, wie früher die in Römer die Streitwagen, so fahren wir auch und machen Rennen damit. Man kann Pferderennen machen, die Haflinger werden für die Dressur mittlerweile auch ausgebildet. Also wer diese Pferde wirklich mal kennenlernen will, die sind so gutmütig, das kann man in Jenesien besonders gut.
Drei Dinge, für die ich gerade dankbar bin.
Für meine Familie. dafür, dass ich in einem friedlichen und reich an Naturgebiet wohne und für Lebensfreude, dass wir einfach, wir alle so gut essen, so gut trinken können, so schöne Gesellschaft immer haben. Für mich ist das, was ich mir im Leben als höchste Qualität wünsche.
Dass der Wald eine große Bedeutung für dich hat, das habe ich schon beim Ankommen gemerkt, weil da bist du gerade aufgebrochen, um mit deinen Gästen Waldbaden zu gehen. Ja. Und man ist ja hier wirklich eigentlich fast mitten im Wald. Zumindest wenn man auf diese Seite raussieht, hat man das Gefühl, man ist eigentlich mitten im Wald. Was lernt man denn vom Wald übers Menschsein?
Vom Wald finde ich die wichtigste Lektion ist, die Zugehörigkeit zu erfahren, weil wir ganz oft uns als Menschen schuldig fühlen für die Einschnitte, die wir in die Natur, der Natur zumuten, dass die Natur sich zum Teil zurückziehen muss und die Effekte, die das auf unseren Alltag hat. Aber für mich ist Waldbaden genau von der anderen Seite zurückzukommen und zu zeigen, dass Mensch und Natur eine Symbiose sind. Und meistens wird Waldbaden eben auch in der Gruppe gemacht, weil die Symbiose hat eigentlich sogar noch ein drittes Standbein und das ist die Gesellschaft untereinander. Und die erfolgreichsten Waldbaden-Gruppenerfahrungen sind immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht nur in der Natur zu Hause sind, sondern auch im Miteinander zu Hause sind. Und ich finde, dass das so eine Lehre ist, die wir bewusst vielleicht nicht immer gelehrt bekommen, aber dass das durch das Waldbaden und einfach die 2-3 Stunden, die man im Wald ist, ohne Ziel, einfach nur das Sein zu üben, dass man das da ganz besonders nochmal spüren kann, dass der Mensch wirklich hierher kommt, aus der Natur entstanden ist und da aufgenommen ist, einfach ohne Vorurteil. Und dann hat man gar kein Bedürfnis, sich irgendwie mit einem größeren Fußabdruck dort zu verewigen.
Den Platz hier hat dein Urgroßvater eigentlich ausgesucht. Du hast mir ein bisschen schon die Geschichte erzählt. Dein Urgroßvater hatte 7 Kinder und ich glaube 5 davon blieben im Tourismus.
Ja.
Und ein Cousin von dir hat auch in der Nähe ein Hotel. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu, dass du dann jetzt mit quasi in 4. Generation mit deiner Mama und deiner Schwester hier das Saltus eröffnet hast?
Ja, also mein Urgroßvater, der Franz Wenter, der war Holzhändler. Und das war früher so, dass die wirklich von Dorf zu Dorf sich persönlich vorstellig wurden und ihr Holz versucht haben zu verkaufen. Jenesien hatte aber keine Straße. Also bis 1960, da gab es so eine erste, das war mehr nur ein Pfad als eine Straße, hatten wir keine Verbindung zu Bozen. Also musste er die Seilbahn nehmen, die gab es damals schon, und ist mit der Seilbahn hier hochgefahren, ohne Erwartung, was in den Jenesien wirklich für ein Dorf sich zeigen wird. Und er ist ausgestiegen und er hat zum einen die Natur gesehen und zum anderen die Berge, einfach diese 180-Grad-Blicke auf die Dolomiten. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, wir sollten hier ein Hotel bauen. Das Holz habe ich sowieso. Und die Leute, die müssen sich das anschauen. Und sie hat gesagt, in einem Ort ohne Straße ein Hotel bauen. Also das ist verrückt, mit so vielen Kindern dann noch dazu. Aber er hat darauf bestanden, er war immer der Visionär. Sie war dann aber die Gastgeberin, die das Hotel geführt hat. Und und dann haben sie das Hotel geöffnet. Dann hat er gemerkt, so einfach ist es nicht. Ich brauche schon Gäste auch dazu, weil total unbekanntes Dorf und so weiter. Und dann ist er nach München gefahren und hat da mit der Gemeinde ein Abkommen geschlossen, dass die Gemeindemitarbeiter vergünstigt Urlaub machen dürfen in Jenesien.
Sehr schlau.
Ja. Dann hat er noch in der Süddeutschen seinen ersten Annonce gepostet und ist wieder nach Hause gefahren. Und das war ja früher so, dass die Leute einfach einen Brief geschrieben haben und angefragt haben, ob sie im Sommer für 2 bis 4 Wochen Urlaub machen können. Das wurde dann bestätigt. Die kamen mit der Seilbahn hoch und da hat er sie mit der Pferdekutsche, mit den Haflingern, abgeholt, das Gepäck ins Hotel gebracht und die waren dann hier. Und das war dann meistens auch so eine Stammgäste-Mentalität. Die Auswahl war früher ja begrenzter und die kamen jedes Jahr wieder. Meine Oma, die hat dann auch eine Zeit lang für ihn gearbeitet, hatte aber eine eigene Familie und wollte dann auch ihr eigenes Geld verdienen. Sie hatte zwar einen Mann und so weiter, aber sie meinte, eine Frau braucht ihr eigenes Geld. Deshalb ist sie auch eine Inspiration für mich. Und hat dann früher ohne Kreditwürdigkeit, ohne dieses Bankensystem wie heute, hat sie ja kaum Fremdkapital bekommen, Eigenkapital eh schon nicht. Und da hat dann wirklich von Verwandten und Freunden alles zusammengekratzt, was sie geben konnten. Und diesen Mut musst du dir mal vorstellen, weil wenn das schiefgelaufen wäre, dann hast du dir ja dein ganzes soziales Netzwerk irgendwie verspielt damit. Aber sie hat das gemacht und sie hat wirklich 16 Stunden jeden Tag gearbeitet, ohne freien Tag. Aber wenn man sie heute fragt, sie ist immer noch hier im Hotel, sie sagt, sie würde immer noch alles genauso machen, weil sie hat das nicht als Arbeit gesehen, das hat sie einfach gelebt. Sie hatte, wir haben so Spaß. Natürlich hat sie hart gearbeitet, aber wir haben auch so viel gelacht. Ich denke manchmal wahrscheinlich mehr als wir. Und ja. Und so hat sie das aufgebaut und sie war eine leidenschaftliche Köchin, 60 Jahre lang in der Küche gestanden. Und irgendwann war dann halt der Zeitpunkt, wo sie gerne ein bisschen zurückgetreten wäre und wir auch gerne ein bisschen mehr übernommen hätten. Und dann haben wir halt als drei Mädels, meine Mutter, meine Schwester und ich, uns gedacht, dass der Tschöckelberger Hof ein bisschen zu klein ist, um drei Familien weiterzubringen. Und haben uns dann überlegt, ja, wenn wir es dann vergrößern, was ist der Ausdruck, den wir in einem Hotel eben suchen würden? Und für uns war es dieses wirklich bewusst und achtsam in die Natur gehen, aber auch die Natur reinzubringen ins Hotel. Du sagst, dass du es in der Lobby siehst, aber auch in der Küche, in die Spa und so weiter. Also das Thema Wald versuchen wir so präsent wie möglich zu halten. Aktivität und Genuss. Und darauf basierend haben wir unser Konzept entwickelt und hatten das Glück, sehr kooperative Architekten zu finden, die das Haus für das Konzept gebaut haben.
Und wie schafft man denn das jetzt als Gastgeberin, einerseits eben diese Haltung zu zeigen, aber gleichzeitig nicht zu belehrend zu wirken?
Ich glaube, im Grunde steht da Gedanke dahinter, dass man eh nur inspirieren kann und ganz wenig belehren. Das ist vielleicht in der Kindererziehung oft auch ähnlich. So sehen wir es und so versuchen wir das Haus auch zu führen. Und die Inspirationen kommen nicht bei jedem Menschen gleich an. Einer nimmt sie besser auf, wenn er sie liest oder hört oder riecht. Also wir versuchen da über die fünf Sinne, so dezent wir es schaffen, präsent zu sein. Und auch immer wieder sagen, was wir versuchen, aber dem Gast auch die Wahl zu geben, weil am Ende des Tages ist er im Urlaub und was er mitmachen möchte, passt gut und was er nicht mitmachen will, ist auch in seinem Recht und passt für uns genauso gut. Aber immerhin ist er ja schon mal hier als Gast und lässt sich für die Art, wie wir Betriebsführung gedacht haben, inspirieren und mitnehmen. Also so oder so sind wir dankbar dafür.
Nachhaltigkeit ist ja auch quasi sowas wie ein Trendwort unserer Zeit und wird vielleicht manchmal auch ein bisschen missbraucht. Woran erkennt man denn, dass ein Hotel, ein Gastgeber, eine Gastgeberin wirklich mit 360 Grad dahinter steht und das nicht nur ein Marketing-Gag quasi ist.
Ja, ich glaube auch, dass das Greenwashing ein ganz großes Problem sein kann und dass man deshalb wirklich so ehrlich wie möglich das machen muss. Für uns ist das Einfachste, um nach außen Kohärenz und wirklich ehrlich gemeinte Nachhaltigkeit zu zeigen, indem wir uns von unabhängigen Instituten zertifizieren lassen. Zum Beispiel sind wir Träger des GSTC-Zertifikats, der Global Sustainable Tourism Council. Und da wird jedes Jahr für 2 bis 3 Tage ein kompletter Audit gemacht, also 360 Grad. Da geht es nicht nur um Nachhaltigkeit, da geht es darum, wie wird mit den Menschen umgegangen, im Haus, mit dem Gast, aber auch mit allen Menschen, die hier außenrum sind. Wie können die Bewohner von Genesim, von dem Saltus auch noch mit profitieren. Wie wird der Bauer, der daneben ist, kann der auch damit profitieren und so weiter. Und das gibt uns immer sehr viel Gedankenanstöße, weil wir da jedes Jahr, zum einen muss man eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen, um das Zertifikat zu bekommen, aber zum anderen kriegt man auch immer wieder Verbesserungsvorschläge. Und für mich ist das Wichtigste.
Genau. Jetzt ist Südtirol, also da hat sich dein Urgroßvater ja wirklich einen wunderschönen Platz hier ausgesucht in Südtirol. Ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Und gleichzeitig boomt der Tourismus. Gerade jetzt ist auch Hochsaison, glaube ich, im Sommer. Wie kann man denn da diese Spannung zwischen Begehren und Bewahren lösen?
Das ist wahrscheinlich die Frage des Moments. Was wir aber, also das ist auch eine Frage, die ganz viel von außen nach Südtirol gerichtet wird. Von mir als Genesierin in Südtirol ist der Blickwinkel wieder ein bisschen anders, weil ich Südtirol nicht so als großes Ganzes sehe, sondern als ein unterschiedlich touristisch erschlossenes Land. Und es gibt diese Hotspots, die wir alle kennen, die Entlastung brauchen. Und gleichzeitig gibt es Dörfer, wie zum Beispiel Jenesien, die nicht mal jeder Südtiroler kennt. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir nicht so ein richtiger Hotspot wären. Und gleichzeitig müssen wir ja auch weiterhin wirtschaftlich arbeiten. Und deshalb, glaube ich, braucht es schon von außen von innen die Kommunikation nach außen für die große Brandbreite, die es in Südtirol gibt, weil die Dolomiten, seit sie vor 10 Jahren UNESCO Weltnaturerbe geworden sind, haben sich zu einem wahnsinnigen Anziehungspunkt entwickelt. Aber die Dolomiten sind riesig, das ist ein Gebiet, das ist ja kein einziger Ort, wo man hinfährt. Und aktuell limitiert sich das halt so auf die bekanntesten Wanderwege, auf die 3 bekanntesten Gipfel und so weiter. Und Südtirol ist ja nicht nur die Dolomiten. Wenn man bei uns auf die steinernen Mandeln geht oder vom Rand 2000 über den Fernwanderweg nach Chinesien läuft, dann hast du das auch alles ohne diese Menschenmengen, wo du wirklich nur die Ferse des Vordermannes siehst. Und deshalb, glaube ich, ist der Ball jetzt im Moment im Feld von uns Südtirolern, um uns zu zeigen in der Vielfältigkeit, um das auszugleichen. Und gegebenenfalls, da wo es zu viel ist, auch einen Stopp zu setzen, nicht nur den Bettenstopp, den Südtirol ja schon hat, sondern wirklich auch so ein Koordinationsprogramm von den Besucherströmen, wie es bestimmte Hotspots wie der Praxer Wildsee und so weiter schon haben. Auch im Ötzi-Museum, man kann sich anmelden, dann weiß man, hat man Platz, man weiß dann, sind nur die Anzahl von Besuchern, die es dann auch schaffen, das Museum anzuschauen. Ich finde das ideal. Man muss dann halt einfach ein bisschen besser planen, wenn man so einen Hotspot anschauen muss.
Welche Frage zum nachhaltigen Tourismus kannst du denn nicht mehr hören? Und was wäre denn die bessere Frage, die wir uns stellen sollten?
Mal einen Moment drüber nachdenken. Also was ich nicht mehr hören kann, ist alles, was nicht mit Fakten unterlegt wird. Also zu sagen, wir sind chemiefrei, klimaneutral, plastikfrei, ohne zu erklären, wie man dann diese Lücke überbrücken kann, mit welchen alternativen Lösungen, weil die müssen ja die anderen auch wissen, damit es uns allen was bringt. Das liest man halt ganz oft in so Werbematerialien, nicht nur im Tourismus, wirklich von jeder Firma, die sich nach außen präsentiert. Und ich glaube, dass unsere alle Kunden und Gäste so sensibilisiert sind, dass sie jetzt auch schon wirklich auch den Finger drauflegen. Wir haben auch ganz oft zum Beispiel in der Spa, da haben wir Teebeutel. Und wir haben öfters Gäste, die dann hochkommen, Teebeutelchen in der Hand und fragen, wie das zu unserer nachhaltigen Philosophie passt, dass das zum Plastik-Teebeutel ist. Und dann erklären wir ihm, dass der Plastik-Teebeutel in Wirklichkeit aus Malzstärke gewonnen wird. Und ich glaube, dadurch sind wir schon mal gegenseitig inspiriert. Aber wir haben auch Gäste, wo wir es nicht gut machen, die dann unsere Nase dann nochmal drauf zeigen und uns erklären, du schau mal, kannst du vielleicht eine umweltfreundlichere Alternative zu Alutabs bei Kaffeemaschinen in den Zimmern finden. Und dann probieren wir Filterkaffee oder solche Sachen. Also, oder wir fragen Kollegen nach, wie macht ihr das? Wir stehen ja alle so vor dem gleichen Problem. Also dieser Austausch, den finde ich sehr wichtig. Um es abzurunden, für mich ist es immer Fakten, die es belegen und dann sich gegenseitig inspirieren. Wir wollen, das ist ja kein Rennen, wo einer gewinnt, sondern wir gewinnen ja nur, wenn wir alle ans Ziel kommen, ne? als Welt.
Was für dich immer klar, im Tourismus zu sein? Also hast du die Gene von deiner Oma schon von Anfang an in dir gehabt und war dir das bewusst, du möchtest das auch mal machen?
Es war mir überhaupt nicht immer klar. Meine Schwester hätte die Frage jetzt ja immer beantwortet. Mir war es gar nicht immer klar. Und ich habe von meiner Oma einen Teil der Gene für das Gastgeben geerbt. Sie ist sicher kompletter in ihrer Aufopferung für dieses Leben. Und ich bin reservierter, indem ich meine Gastgebenzeit mit einer introvertierteren Zeit in Ausgleich halten muss, damit ich in der Gastgebenzeit wirklich Lust habe auf ein offenes Gespräch mit den Leuten. Weil das kostet zum Teil auch Energie, ehrlich zu fragen, wie geht's dir gerade? Kann ich dir irgendwie deinen Urlaub noch schöner machen? Bist du hier? mit welcher Hauptmotivation ist es Wandern und so weiter. Und dann ergeben sich dadurch viele Gespräche und ich merke auch oft, dass Menschen Lust haben auf ein tiefes Gespräch und am Anfang vielleicht so ein bisschen unerwartet reagieren, wenn jemand vorbeikommt und sie darauf anspricht, aber am Ende wirklich so diese Verbindung auch suchen. Und das gehört auch zum Urlaub und zu mir als Gastgeberin, damit sie zumindest das Angebot von mir bekommen haben und damit ich das wirklich mit Lust und Freude machen kann, weil sonst ist soll man es lieber gar nicht machen, brauche ich dieses Aufladen auf der anderen Seite. Also das Interesse am Mensch, das hatte ich immer schon. Meine Oma braucht das Aufladen aber gar nicht. Das ist so wie eine Batterie, die nie ausgeht.
Und ja. Schön, dass du auch das Bewusstsein dafür hast. Wie hast du das gefunden, dass eben dieses Introvertierte in dir, ich kenne dich jetzt extrovertiert so als Gastgeberin, aber man hat ja meistens auch beide Seiten, aber dass du auch das zufriedenstellen kannst. Hast du das erst finden müssen oder war dir das schon schnell klar?
Also gefühlt habe ich das schon immer, weil ich glaube, jeder von uns kennt die Momente, wo man einfach ja physisch präsent ist, aber komplett ausgelaugt, wo du nichts mehr rausschöpfen kannst. Ich dachte aber anfangs einfach, da muss man durchbuschen und präsent sein ist wichtiger als, körperlich präsent sein ist wichtiger als jetzt wirklich komplett mental und gefühlstechnisch präsent zu sein. Und mittlerweile denke ich, da bin ich manchmal besser körperlich nicht präsent und komme dann die Hälfte Zeit und bin dann aber so richtig da, auch für alle Mitarbeiter, auch für die Sachen im Hotel, die vielleicht nicht rundlaufen, sonst habe ich auch dafür keine Energie oder für die Gäste und so. Wenn ich diesen Ausgleich habe, dann habe ich richtig Lust auf das, was ich mache.
Gehört zu diesem Ausgleich auch das Reisen, also auch, dass du in anderen Hotels dann zu Gast bist?
Das Reisen gehört für mich zu 100% dazu und ich spreche jetzt natürlich immer nur von mir. Für mich ist es gar nicht, in andere Hotels zu gehen, weil für mich ist ein Hotel, ich mache das so aus Marktforschungsgründen und dann bin ich wahnsinnig achtsam und schaue mir, das machen sie so, die Gläser hier und so weiter. Das ist so ein mentales, Notes nehmen die ganze Zeit. Für mich persönlich, wenn ich aber Urlaub machen kann, dann will ich am liebsten so schon fast buddhistisch, so mit wenig Gepäck, komplettes Gegenteil von meinem Alltagsleben, so viel wie möglich sehen, gerne weit weg. Ich mache auch wahnsinnig gerne so Trekking-Wanderreisen, will dann aber nur den Rucksack mithaben, den ich tragen kann. Also das entspannt mich komplett, weil es weg ist vom Alltag. Meine Schwester, meine Mutter hätten jetzt die genau gegenteilige Antwort. Ich bin so dankbar, dass sie das gemacht hätten, weil dann übernehmen sie den Teil, wo ich nicht mehr Marktforschung machen möchte.
Das ist gut. Das heißt, ihr drei ergänzt euch auch.
Ja, sehr.
Gut.
Ja.
Habt ihr auch die Aufgaben dann dementsprechend unterschiedlich aufgeteilt?
Ich glaube, das ist das Um und Auf, wenn man gemeinsam arbeitet. Wir haben die komplett aufgeteilt, also die Bereiche im Hotel. Zum Beispiel meine Mama übersieht den Service. Meine Schwester zum Beispiel den ganzen Spa-Bereich, Housekeeping und so weiter. Und ich mache mehr Verwaltung. Aber wir haben uns auch die Tage aufgeteilt, also dass wir ein paar Tage sind wir zusammen hier und ansonsten ist entweder die eine oder die andere hier. Genau. Und so kommen wir uns inhaltlich ganz wenig in die Haare. Nur wenn wir tauschen uns aus, wenn eine nach Rat fragt und ansonsten wird respektiert, dass jede in ihrem Bereich auch darf, die Entscheidung treffen, die sie treffen muss, damit es weitergeht.
Hättet ihr euch im Schulkindalter gedacht, dass ihr mal gemeinsam ein Unternehmen führt?
Ganz ausgeschlossen hätten wir es wahrscheinlich nie, weil wir ja immer das Hotel von der Oma, wir waren da auch immer viel. Aber irgendwann so, ich würde sagen so Oberschule, Uni-Zeit, da wo man alles in Frage stellt, da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das so auch wie die Oma das gemacht hat, so weiterführen könnte. Jeden Sonntag 200 Leute im Restaurant, dann noch Hausgäste. Ich habe nicht den Körper dafür, ich kann es nicht machen. Und ich bin dann auch in eine ganz andere Richtung gegangen, habe Volkswirtschaft studiert und wollte eigentlich so in die Forschung gehen. Umwelt hat mich interessiert und so weiter. Aber als ich das dann wirklich ein paar Jahre lang gemacht habe, habe ich mir gedacht, ganz schön unpersönlich.
Doch wieder die Gene von der Oma.
Ja, so irgendwann hat es mir, dann habe ich das Gefühl, habe ich alles runtergefahren. Keiner hier außer die Zettel und Tisch. Ja.
Da fehlt was, das hat sich jetzt geändert. Gibt es eigentlich einen Gegenstand im Hotel, der vieles über dich erzählt?
Ja, die Zimmernummern, die male ich.
Das, wirklich?
Ja.
Die habe ich heute extra fotografiert, weil ich die so schön finde.
Das freut mich. Nein, die Malerei ist für mich, rede ich eigentlich gar nicht gern darüber, weil es nicht, das ist das Introvertierte, das ich kann für mich.
Ja, ganz
aber
cool.
Es ist entspannend, es ist wahnsinnig entspannend. Und die meiste Zeit mache ich das ja nur für die Freude an der Malerei und gar nicht, weil ich jetzt was fürs Hotel machen möchte. Aber die Zimmerschilder damals, wir waren im Bau, es war so knapp vor Eröffnung. Und die Nummern, die wir haben wollten, die hätten wir erst einen Monat später bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt zwischenzeitlich mal schnell ein paar Schilder.
Das ist ja cool, eine schöne Geschichte, die man so gar nicht erfährt, oder? Hätte ich das irgendwo rauslesen können?
Nein, weil ich sage immer, das darfst du auch bitte nicht erwähnen, es mir peinlich. Aber jetzt sind wir zwei.
Wir sind ja nur unter uns, genau. Was war so der letzte Moment, wo du dir gedacht hast, ja, genau dafür mache ich das?
Ich glaube, wo ich letzte Woche mit ein paar Stammgästen und meiner Schwester auf der Terrasse draußen saß und gerade so am Abend vom Abendessen kommt dann nochmal die Sonne zurück und wir haben so eine Flasche Sekt geöffnet. War einfach so Wald und Dolomiten, gute Gespräche. Die Säulen, die ich vorher nannte, eine Aktivität, Naturgenuss, kamen alle zusammen. Und dann habe ich einfach gefühlt, ja, das, was wir meinen. Und ich genieße es so sehr und das wird klappen.
Was würdest du den jungen Touristikern mitgeben, die eben gerade noch ihren eigenen Weg suchen? Entweder überlegen, ob sie vielleicht auch den elterlichen oder großelterlichen Betrieb übernehmen oder generell, ob sie in der Branche oder doch in einer anderen Branche arbeiten sollten.
Ich glaube, die letzte Frage ist die wichtigste, die Sie beantworten sollten für sich, weil ich glaube, dass es gibt auf der einen Seite wirklich das Gastgeben und die meisten der anderen Berufe auf der anderen Seite. Einmal von dem Zeitaufwand, das meine ich gar nicht so in absoluten Stunden, aber man arbeitet ja auch viel, wann deine Familie und Freunde und so weiter nicht arbeiten. Ob du das schaffen und trotzdem genießen kannst, das muss man schon deutlich sich fragen und beantworten können. Aber wenn die Antwort dann ja ist, weil man sich ja mittlerweile so viel wirklich auch einteilen und teilen kann, dann rate ich jedem wirklich rauszufinden, das Warum, warum man das macht. Wir haben damals auch gesagt, wenn wir es zu dritt machen, dann muss das auch wirklich etwas sein, wo wir das Gefühl haben, wir versuchen der Welt was Gutes zurückzugeben und das Gute, das wir möchten zurückgeben, ist eben ein Hotel, das zeigt, dass ein luxuriöses, komfortables Urlaubserlebnis nicht immer auf Kosten von der Natur gehen muss. Und daran arbeiten wir auch jeden Tag. Das ist das Ziel und wir sind auf dem Weg dahin und hinterfragen es auch immer, aber es fühlt sich gut an, dahin zu gehen. Ich habe mal eine kurze Zeit vorher in so einem Hardcore-Sales-Arbeit gemacht und ich hatte manchmal das Gefühl, dass meine Zeit, immer, die ich investiere in diese Arbeit, immer gegen meine Werte geht. Und das fühlt sich schrecklich an. Also dieses Warum, die Warum-Frage zu beantworten, ist ganz wichtig. Und das nächste und letzte Punkt würde ich sagen, finde raus, wer du als Hotelkonzept und du als Gastgeber sein will. Und dann, wenn du kannst, schau mal ganz lange Zeit nicht nach links und rechts, sondern verbessere, wer du bist. Versuch die beste Version, die einzigartigste vor allem zu sein von dem, was du präsentieren möchtest. Und dann, wenn du das verstanden hast, schau mal links und rechts, ob du noch was abschauen kannst. Aber, ja.
Also das könnten wir jetzt alles schon in ein Ratgeberbuch reinbringen. Das sind wunderschöne Tipps. Reisen wir ganz zum Schluss noch in die Zukunft. Was glaubst du, wie sieht das Reisen im Jahr 2040 aus?
Ich denke, dass wir noch stärker dann mit einem Grund reisen, nicht nur um unseren Alltag zu vergessen, sondern wirklich um unseren Kopf dadurch zu entspannen, dass wir bewusst mit Positivität füttern. Und das kann für jeden was anderes bedeuten. Ich glaube, dass der ganze Bereich Gesundheitstourismus noch stärker boomt. Aber ich glaube, dass gerade in der Zukunft es nicht nur auf die Medical Hotels fußen wird, der Gesundheitstourismus, sondern ganz viel auch auf diese Verbindung zwischen Psyche und Körper. Ich glaube, dass da ganz viel kommt in die Richtung der Salutogenesis, wo uns Menschen wieder mehr die Verantwortung zurückgegeben wird für die eigene Gesundheit. Da kann man in die verschiedensten Richtungen schauen. Vielleicht auch durch den Fachkräftemangel muss man ein bisschen besseres Gespür entwickeln für den eigenen Körper und die eigene Seele. Aber wir brauchen auch generell mehr Werkzeuge, um uns entspannen zu können, um zu verstehen, wie wir unserer Gesundheit auf die Sprünge helfen können. Und Hotels, die in diese Richtung spezialisiert sind, glaube ich, haben auch einen große Nachfrage. Kreativität, glaube ich, ist ein Ausdruck, den ich bei vielen unserer Gästen als Sehnsucht höre, Natur und Kreativität. Ich glaube, ich hoffe, dass wir uns wegwenden von den allzu bekannten kuratierten Tourismuserfahrungen. Zum Beispiel die James Bond Island in Thailand, um jetzt von Südtirol wegzuschauen.
Alles klar.
Ich glaube, dass das nicht so das echte Thailand ist, wie diese Cheddar nicht der einzige Punkt der Dolomiten ist, sondern es gibt wirklich die Möglichkeit, sie echt und authentisch zu erfahren. Und das ist nicht nur sehen, sondern das auch über die Geschichte etwas zu erfahren. Vielleicht einen wirklich schönen Kochkurs in einem Bauernhof machen zu können. Gute Museen zu dem Thema. Zu wissen, dass die Geschichte, die drei Sprachen, die es in Südtirol gibt, dass das Deutsch, das sich lustig anhört, wenn wir es sprechen, ein altes Österreicherisch ist, warum die Bergbauern immer noch auf ihren Höfen sind, wie sie sich ernährt haben, das ist auch etwas, was uns im Hotel sehr stark beschäftigt. Wie können wir unsere Lebensmittel konservieren, nicht nur einlegen und fermentieren, sondern wie wurde das früher noch gemacht? Also welche Kühlung brauchen verschiedene Produkte und so weiter? Also wirklich so die sture und unerbittliche Suche nach echter, authentischen Erfahrungen, glaube ich, solche Reisen werden auch immer weiter nachgefragt werden.
Also jetzt haben wir ganz viele Gründe, warum wir nach Südtirol reisen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Nadja, für deine Zeit und für die guten Tipps, die du gegeben hast und die Inspirationen und eben auch die Lust, die du gemacht hast auf dieses bewusste Reisen. Dankeschön.
Das freut mich sehr, wenn ich das gemacht habe, wenn das so rübergekommen ist. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt auch wieder neu inspiriert, wenn man es klar ausgedrückt hat. Und ja, danke vielmals für die Zeit und die Plattform und dass du hier bei uns bist.
Dankeschön. Jetzt gehen wir in den Wald, oder?
Jetzt gehen wir.